Es folgt nun ein Interview, das Sandra Schimmel, unsere Redakteurin, mit Lars Kraume geführt hat. Es geht in diesem Interview um das Schweigende Klassenzimmer, einen Film, den Lars Kraume über eine Schulklasse in der DDR gedreht hat. Diese Schulklasse hatte aufbegehrt seinerzeit anlässlich des Aufstandes in Ungarn und hat da sehr, sehr viel Zivilcourage bewiesen.
Herr Kraum, in Ihrem neuen Film »Das schweigende Klassenzimmer« erzählen Sie die Geschichte einer Schulklasse in Stalinstadt, die 1956 eine Schweigeminute für die Opfer des Ungarnaufstands abhält. Die Geste hat für die Schüler weitreichende Konsequenzen. Wie sind Sie zu dieser Geschichte gekommen?
Einer der Schüler, Dietrich Dafka, der im Film Kurt heißt, hat die Geschichte in einer Biografie aufgeschrieben und vor 12 Jahren als Buch veröffentlicht. Und ich habe das Buch von einem befreundeten Produzenten bekommen mit der Frage, ob ich das verfilmen möchte, und habe mich aber erst 7 Jahre später, also vor 5 Jahren, dafür interessiert, als ich einen anderen Film gemacht habe, Der Staat gegen Fritz Bauer, Nero Allemand hieß der Film in Frankreich, und der spielte auch in den 50er Jahren, der Film, und so kam ich auf diese Zeit nach dem Krieg und die Frage, wie sich Deutschland entwickelt hat nach dem Horror des Dritten Reichs und wie Deutschland eine neue Gesellschaftsordnung und eine neue politische Ordnung in den 50ern gesucht hat. Und deshalb bin ich an dem Stoff hängen geblieben und so kam der Film zustande.
Und was haben Sie vom Buch von Dietrich Dafka übernommen und was nicht?
Also im Grunde ist die ganze Geschichte von Dietrich Dafkas Buch übernommen. Nur die Biografien der Figuren und die Charakterisierung der Figuren, die sind erfunden. Außerdem spielte die Geschichte nicht in Stalinstadt, dem heutigen Eisenhüttenstadt, sondern sie spielte in Storkow, oder sie fand statt in Storkow. Das ist 80 Kilometer entfernt, eine kleine Stadt, in der man aber nicht mehr historisch reden kann, weil sie so modernisiert ist. Und deshalb haben wir in Eisenhüttenstadt gedreht, weil es diese fantastische Planstadtarchitektur dieser frühen sozialistischen Utopie hat.
Wie ist es als Wessi, einen Film über Ostdeutschland zu drehen? Was waren Ihre Eindrücke und vielleicht Ihre Vorurteile über die DDR?
Also, ich habe viele Details verstanden über die Gründungszeit und die sozialistische Utopie, die vielleicht in diesem Land, in diesem verschwundenen Deutschland, der DDR existierten, die ich noch nicht kannte. Also der Film spielt ja 56, also noch 5 Jahre vor dem Mauerbau. Und zu der Zeit war einfach noch nicht klar, wie sich diese junge Deutsche Demokratische Republik entwickeln würde, wie sehr wie tyrannisch sie mit ihren Leuten, mit ihren Einwohnern umgehen würde. Und diese Anfangsphase, die Idee dieses sozialistischen Aufbruchs nach dem Krieg, die habe ich durch die Arbeit mit diesem anderen Stoff zum ersten Mal so richtig verstanden. Aber natürlich auch die Gnadenlosigkeit, mit der dann doch die politische Elite gegenüber jeder Art von Freiheit direkt ins Feld gezogen ist.
So, was lehrt uns die Geschichte des schweigenden Klassenzimmers?
Die Geschichte lehrt uns die Kraft der Solidarität und die Wichtigkeit von Meinungsfreiheit in jeder Zeit. In unserer Zeit genauso wie in Zeiten der Tyrannei. Es sind eben zeitlose humanistische Werte und da es eine wahre Geschichte ist, kann man dann hier die Kraft von diesen Werten sehen, die sie tatsächlich hat.
Ja, das wollte ich genau fragen. Wie schützt man sich vor Propaganda damals und noch heute noch?
Naja, Man muss möglichst viele verschiedene Quellen zu einem Thema wahrnehmen, das einen interessiert. Und dann muss man seinen eigenen Kopf benutzen und sich überlegen, ob es realistisch ist, was man da gehört hat. Also man schützt sich vor Propaganda nur, indem man verschiedene Quellen benutzt und seinen eigenen Kopf.
Und was ist so wichtig an der Terminologie der DDR, dieser Dichotomie, die sie schafft, die Konterrevolution, die Faschisten versus die Kommunisten?
Was wichtig ist an diesen Worten,
wie man, ja?
Sagen Sie nochmal die Frage, bitte.
Ja, ich wollte fragen, was so wichtig an dieser Terminologie der DDR ist. Sie nennen die Schüler die Konterrevolution, weil das gehört nicht zu der Revolution, dass der Kommunismus machen will. Ja.
Na, die Konterrevolution ist eben die Reaktion auf die Revolution. Die sozialistische Revolution ist ja schon sozusagen per se aus dem Selbstverständnis heraus die einzige Revolution, die aus der Sicht eines Sozialisten oder Kommunisten überhaupt möglich ist. Und geht man gegen die Revolution vor, ist man ein Konterrevolutionär. Und damit sofort in einer Ecke gestellt mit jedem Faschisten, jedem Rechtskonservativen, was auch immer. Sie brandmarken einfach mit diesem Begriff die Gegenbewegung. Jedem Art von Meinungsfreiheit wird eben sofort als Konterrevolution gebrandmarkt und damit quasi verurteilt. Das ist einfach nur eine wiederum eine Generalisierung steckt in dieser Terminologie.
Und wogegen lehnen sich Schüler eigentlich auf?
In der Geschichte? Naja, sie lehnen sich eigentlich gegen die Okkupation der Sowjetarmee auf. Die DDR war eben anders als Westdeutschland tatsächlich 1956 richtig gehend okkupiert, so wie alle Länder des Warschauer Pakts. Und die Ungarn haben sich in erster Linie nicht gegen die Idee des Kommunismus oder des Sozialismus gewehrt. Die Ungarn haben sich dagegen gewehrt, dass die Sowjetarmee sie weiter besetzt hielt und dass man im Grunde als Ungar keine eigene Politik betreiben konnte. Und diese Art der Besatzung, die stört die Schüler auch. Und deshalb sind sie solidarisch mit dem Freiheitswillen der Ungarn. Und aus diesem Freiheitswillen resultiert eben der Konflikt mit ihren eigenen Eltern, ihren Lehrern, dem Minister und so weiter, die in dieser Art der Auflehnung und Ablösung von einer Linientreue mit der DDR eine Provokation und eben, wie Sie es nennen, eine Konterrevolution sehen.
Ihre zwei Söhne spielen in den Film mit. Wie haben Sie ihnen die Geschichte des Films erzählt?
Na, ich habe sie ihnen einfach erklärt. Also, die sind jung, aber die sind ja schlau.
Ja.
Und es bedarf halt einiger Zeit, aber die haben die Geschichte schon verstanden. Die haben sie so richtig verstanden, als sie den fertigen Film dann gesehen haben. Und wir noch mehr über die Dinge sprechen konnten, die sie dort gesehen haben. Man muss natürlich dem Kind erstmal erklären, wie schlimm der Zweite Weltkrieg war, wie verheerend die Katastrophe des deutschen Nationalsozialismus für ganz Europa war, was die Idee des Kommunismus ist und so. Das muss man natürlich den Kindern erklären, aber wie gesagt, die sind ja nicht doof, die sind nur sehr jung.
Ja, das ist nur, wie man die geschichtliche Zustände erzählt. Ja.
Genau, man muss halt einmal die Geschichte erzählen. Also.
Und nach Fritz Bauer, warum haben Sie sich nochmal entschieden, an einem historischen Film zu arbeiten?
An beiden oder an Fritz Bauer?
Nach Fritz Bauer, warum nochmal
so, einen historischen? Na, ich habe beide Filme gleichzeitig geschrieben. Ich habe an Fritz Bauer gearbeitet und an Klassenzimmer. Und zwar deshalb, weil sie beide eigentlich dasselbe Thema haben oder beide also nicht ein bisschen zusammengehören. Wir sind die beiden Teile Deutschlands und die 50er Jahre, in der eben die Transformation der Gesellschaft nach dem Faschismus mich interessiert hat.
Und was sind Ihre nächsten Projekte?
Ich mache eine Fernsehserie über das Bauhaus. Die Kunstschule, die Walter Gropius 1919 nach dem Ersten Weltkrieg in Weimar gegründet hat und die eine Wiege der modernen Architektur und Produktdesign ist.
Okay, vielen Dank, Herr Kraum.
Ja,
ja,
schön, dass Sie angerufen haben.
Klar.
Danke Ihnen. Ja. Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Danke.